Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Echo der Zeit. Das sind die Themen. Mehr Soldaten, mehr Geld, neue Jets. Der Ständerat will die Armee weniger schrumpfen als der Bundesrat und er will rascher neue Kampfflugzeuge kaufen. Abzockerinitiative zum X-ten. Der Nationalrat will definitiv keine Bonussteuer im Gegenvorschlag. Das parlamentarische Gezerre geht in die nächste Runde. König Sepp zum 4. Ganz kleines Fragezeichen. Die Wahl des FIFA-Präsidenten läuft noch. Einziger Kandidat ist aber Josef Blatter. Er verspricht:
On veut faire des réformes, pas seulement des petites retouches, mais on doit prendre des décisions radicales, des réformes nécessaires.
Keine kleinen Retuschen, radikale Entscheidungen, notwendige Reformen. Das schauen wir etwas genauer an. Und wir konnten nicht mehr atmen unter diesem Regime. Flüchtlinge aus Syrien vermitteln ein Bild davon, was im abgeschotteten Land vor sich geht. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Roman Fillinger und Silvan Fischer mit den Nachrichten des Tages.
Am Kongress des Weltfußballverbandes FIFA in Zürich ist die Präsidentenwahl im Gang. Einziger Kandidat ist der amtierende Präsident Josef Blatter. Abgestimmt wird in geheimer Wahl. Vor der Wahl hatte Blatter einen neuen Modus für die Vergabe der Weltmeisterschaften vorgeschlagen. In Zukunft solle der Kongress bestimmen, wo die Fußball-Weltmeisterschaften stattfinden, sagte Blatter. Bisher wurden die Austragungsländer vom 24-köpfigen Exekutivkomitee bestimmt, was immer wieder zu Korruptionsvorwürfen führte. Der Ständerat will rasch 22 neue Kampfflugzeuge beschaffen. Eine knappe Mehrheit ist bereit, dafür bis zu 5 Milliarden Franken auszugeben. Der Nationalrat hat dem Kauf von neuen Flugzeugen bereits zugestimmt. Über die Details bestehen aber noch Differenzen. Der Bundesrat will die Kampfjets später kaufen, wegen der ungewissen Finanzierung. Am Morgen hatte der Ständerat verlangt, die Armee auf 100.000 Soldaten zu verkleinern und nicht auf 80.000, wie das der Bundesrat möchte. Wie die Kampfflugzeuge und die Armee in der künftigen Größe finanziert werden sollen, ließ der Ständerat offen. Die Debatte um die sogenannte Abzockerinitiative im Parlament dürfte weitergehen. Eine knappe bürgerliche Mehrheit des Nationalrats will die Behandlungsfrist der Initiative verlängern, um am Gegenvorschlag weiterzuarbeiten. Zuvor hatte dieselbe knappe Mehrheit eine Bonussteuer auf Vergütungen von über 3 Millionen Franken aus dem Gegenvorschlag gestrichen. Als nächstes muss der Ständerat der Fristenverlängerung zustimmen, sonst kommt die Abzockerinitiative innerhalb von 10 Monaten vors Volk. Die Initiative wurde vor über 3 Jahren eingereicht. Der Anteil von Zweitwohnungen in einer Gemeinde soll nicht auf 20% beschränkt werden. Der Ständerat hat eine Initiative von Franz Weber mit 24-9 Stimmen abgelehnt, erfolgte damit dem Nationalrat. Das Parlament hat bereits ein Gesetz gutgeheißen, das als indirekter Gegenvorschlag zu der Initiative dienen soll. Es soll Gemeinden dazu verpflichten, für ein ausgewogenes Verhältnis von Erst- und Zweitwohnungen zu sorgen. Die Schweizer AKW-Betreiber haben in einem Bunker im Kanton Aargau ein Materialdepot für Notfälle eingerichtet. Sie erfüllen damit eine Sofortmaßnahme, die das eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI nach der Katastrophe in Fukushima angeordnet hatte. Im Depot sind unter anderem Pumpen, Notstromaggregate und Treibstoff gelagert, wie das ENSI mitteilte. Die Anlage sei auf einer Anhöhe und damit überflutungssicher, hieß es. Die NATO verlängert ihren Militäreinsatz in Libyen bis Ende September. Dies hat NATO-Generalsekretär Rasmussen in Brüssel bekannt gegeben. Mit der Verlängerung um 3 Monate wolle das Bündnis klarmachen, dass es die libysche Bevölkerung weiterhin schützen werde, so Rasmussen. Die NATO hatte ihren Einsatz in Libyen ursprünglich bis Ende Juni befristet. Die Italienerinnen und Italiener werden am 12. und 13. Juni über den Wiedereinstieg des Landes in die Atomenergie abstimmen. Dies hat das Verfassungsgericht entschieden und damit Pläne von Regierungschef Berlusconi durchkreuzt. Er wollte die Abstimmung so kurz nach der Atomkatastrophe von Fukushima verschieben. Berlusconi will in Italien Atomkraftwerke bauen. 2009 erhielt er dafür im Parlament die Zustimmung, worauf die Opposition eine Volksabstimmung verlangte. Nach der Katastrophe von Tschernobyl hatte Italien im Jahr 1989 schon einmal über die Atomenergie abgestimmt und damals den Ausstieg beschlossen. Weißrussland bittet den Internationalen Währungsfonds um einen Milliardenkredit, um das Land vor dem Staatsbankrott zu retten. Die Regierung in Minsk teilte mit, das Land brauche in den nächsten 3 bis 5 Jahren bis zu 8 Milliarden Dollar. Angesichts rasant steigender Kosten hatte Weißrussland gestern die Preise für Grundnahrungsmittel eingefroren. Zudem hatte das Land vor einer Woche seine Währung massiv abgewertet. Weißrussland befindet sich in der schwersten Wirtschaftskrise seit dem Zerfall der Sowjetunion. Soeben wurde bekannt, dass Sepp Blatter erneut zum Präsidenten des Weltfußballverbandes gewählt wurde. Die Delegierten wählten Blatter mit 186 zu 17 Stimmen. Abgestimmt wurde in geheimer Wahl. Das soziale Ungleichgewicht auf der Welt wird immer größer, nach Ansicht der Internationalen Arbeitsorganisation ILO. Schuld sei vor allem die Mentalität des uneingeschränkten Wachstums, meinte ILO-Generaldirektor Juan Somavia zur Eröffnung der 100. Internationalen Arbeitskonferenz in Genf. Bis Mitte Juli beraten dort mehr als 4.700 Delegierte über Arbeitsfragen. Themen sind unter anderem die Erwerbstätigkeit, Arbeitslosigkeit und Zwangsarbeit sowie die ungleiche Verteilung des Reichtums. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.496 Punkten, ein Minus von 0,9%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.419 Punkten, ein Minus von 1,2%. Der Euro wird zu 1 Franken 21,20 gehandelt und der Dollar zu 84,00 Rappen. Das Wetter. Am Abend ist es meist bewölkt, aber trocken. Morgen hat es über dem Mittelland Wolken, die sich nur langsam auflösen. In den Bergen gibt es sonnige Abschnitte, am Nachmittag sind aber vor allem im Osten Schauer möglich. Im Süden scheint am Morgen vielerorts die Sonne, am Nachmittag sind Gewitter möglich. Am Freitag ist es wechselhaft, mit lokalen Regengüssen in den Alpen und im Süden. Die Temperaturen: im Norden an Auffahrt mit Bise 19, am Freitag 22 Grad, im Süden ist es schwülwarm bei 25 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS1 und DRS4 News und mit diesen Themen geht es hier weiter. FIFA, der alte Patron, ist also auch der neue Patron und doch soll ganz viel anders werden. Wie bitte soll das gehen? Armee, der Ständerat zeigt sich spendabler als der Bundesrat, aber woher das Geld kommen soll, sagt er nicht. Abzockerinitiative, im parlamentarischen Ringelreihen, darum gab es heute eine neue Runde. Auch einigen Parlamentariern wird dabei langsam schwindlig. Weiter. In den Niederlanden geht ein Gespenst um, es heißt Srebrenica. In Griechenland geht die Wut um, das sorgt für gutes Kino. Und in Syrien geht die Angst um, Flüchtlinge berichten von der Spirale der Gewalt in ihrer Heimat. Hier im Echo der Zeit eine Sendung, die es auch als Podcast gibt unter drs.ch. Nach einem langen Wahlprozedere hat er es jetzt also zum vierten Mal geschafft. Josef Blatter ist erneut FIFA-Präsident, gewählt mit 186 von 203 abgegebenen Stimmen. Ich bin jetzt verbunden mit Sportredaktor Reto Held. Er hat den FIFA-Kongress im Zürcher Hallenstadion heute mitverfolgt. Das ist ein Glanzresultat. Geht Josef Blatter also letztlich gestärkt aus diesem Hin und Her um die Wahl heraus?
Intern würde ich auf alle Fälle sagen, 186 Stimmen zu erhalten, das sind nur 17 weniger als das Maximum. Das ist tatsächlich ein Glanzresultat. Das zeigt, dass sich die FIFA voll und ganz praktisch hinter Sepp Blatter positioniert und ihm auch weiter vertraut. Und darauf wird Sepp Blatter ganz sicher auch zählen können. Es ist ein Resultat, das in seiner Deutlichkeit durchaus überrascht. Es war nicht so klar. Lange Zeit war ja auch von einem Duell im Wahlkampf noch die Rede, bevor sich dann Mohamed bin Hammam zurückgezogen hat. Und damals ging man eigentlich von einem relativ knappen Rennen aus. Die 186 Stimmen überraschen da schon ein wenig.
Schon am Vormittag hatte Sepp Blatter versprochen, er werde die angeschlagene Weltfußballorganisation reformieren. Wir werden gleich darüber sprechen. Zuerst aber die Einzelheiten dazu von Beat Sprecher.
Josef Blatter machte sich heute wiederholt Sorgen um den Weltfußballverband. Die turbulenten letzten Tage mit den vielen Vorwürfen seien schmerzhaft gewesen. Die FIFA hätte Schläge einstecken müssen, eher gar Ohrfeigen, und müsse nun aus den gemachten Fehlern lernen.
Nous avons reçu des coups et moi personnellement des gifles. Nous avons fait des fautes, mais nous allons tirer les leçons de ces erreurs.
Als erste Maßnahme will Josef Blatter die Vergabe der Weltmeisterschaften neu organisieren. Die Austragungsorte sollen vom ganzen Kongress bestimmt werden. Zuvor entschied nur das viel kleinere Exekutivkomitee über die Vergabe. Neu will Josef Blatter auch die internen Untersuchungsorgane verbessern und verstärken. Die zuständige Ethikkommission soll in zwei Bereiche unterteilt werden.
We should divide this committee, this ethic committee.
Wir sollten die Kommission in zwei Teile unterteilen. Die eine Seite wird die Untersuchungen leiten, der andere Teil wird über die Erkenntnisse urteilen, wie ein richtiges Gericht.
And on the other hand, we should have the court, the judging part.
Josef Blatter lehnt es aber weiterhin ab, diese Untersuchungen außerhalb der FIFA führen zu lassen, will aber an einem außerordentlichen Kongress diese Probleme ansprechen und Lösungen erarbeiten. Das viel zitierte Wort der Nulltoleranz innerhalb des Fußballweltverbandes müsse umgesetzt werden. Dies sei kein Wunsch, dies sei seine Pflicht.
Because it's not only a wish for me, it is a will. It is a will and I have to do it. But definitely together we have to do that. Zero tolerance.
Engagierte Worte also vom wiedergewählten Josef Blatter. Ein zentrales Element der Reform, die Blatter heute angekündigt hat, ist, dass die Vergabe von Weltmeisterschaften künftig nicht mehr vom 24-köpfigen Exekutivkomitee, sondern vom größeren FIFA-Kongress vergeben werden soll. Reto Held in Zürich, wappnet das die FIFA gegen weitere Korruptionsvorwürfe?
Es wappnet sie nicht abschließend, aber es führt schon dazu, dass eine Korruption oder eine Wahl zu kaufen extrem schwierig wird. Wir reden hier von 208 Delegierten, die man jetzt bestechen müsste. Da ist dann die Chance, dass irgendetwas auskommt, massiv größer, und auch die Komplexität in der Planung eines solchen Coups wird natürlich viel, viel schwieriger. Deshalb sagte selbst Blatter zu Recht, Korruption ist das Übel, die WM-Vergabe ist das Übel, und deshalb eliminieren wir diese Komponente. Aber natürlich liegt das Problem irgendwie tiefer und ist auch kaum zu lösen in diesem internationalen Gremium, wo es dann letztlich halt immer auch um sehr, sehr viel Geld geht.
Trotzdem, was müsste denn sonst noch unternommen werden?
Ich glaube, die Vorschläge, die Sepp Blatter heute präsentiert hat, die sind sehr gut. Es wird sich jetzt entscheiden, wie ernst es die FIFA tatsächlich damit meint, die Ethikkommission zu stärken, zu unterteilen in eine Art Staatsanwaltschaft und dann ein Gericht, dann zusätzlich eine Lösungskommission zu schaffen, wo es dann auch Kompetenz gibt und auch Stärke in den Vorwürfen nachzugehen. Das führt zu Transparenz, wenn es dann gelebt wird. Das klingt alles im Moment sehr gut. Jetzt ist die FIFA gefordert, da wirklich auch Taten folgen zu lassen.
Korruptionsvorwürfe an die FIFA sind ja nichts Neues. Blatter selber ist schon seit 1998 im Amt. Was spricht denn dafür, dass Blatter in seiner vierten Amtszeit jetzt energischer gegen Korruption vorgeht?
Es ist seine letzte Amtszeit, das ist klar. Vom Alter her ist 75-jährig und er hat das auch immer angekündigt, dass das seine letzten 4 Jahre sind. Das heißt, er muss vielleicht weniger Rücksicht nehmen auf Entscheide, die vielleicht ein bisschen weniger populär sind. Er kann deshalb vielleicht auch neue Strukturen stärker durchdrücken. Es ist dann auch diese neuen Strukturen, die durchaus Hoffnung geben, wenn sie jetzt geschaffen werden und dann tatsächlich auch umgesetzt werden und es dann wirklich auch Fälle gibt, die entschieden werden, wo beispielsweise fehlbare Delegierte dann wirklich auch verurteilt werden. Das spricht dafür. Aber es sind natürlich die gleichen Akteure, das muss man schon sehen, die gleichen Akteure an der Spitze und auch sonst, die jetzt hier bleiben. Und deshalb ist auch die Hoffnung nicht riesengroß, dass es da wirklich diese ganz, ganz große Kehrtwende gibt bei der FIFA.
Umstritten heute nochmals war die Vergabe der Weltmeisterschaft 2022 ans kleine Emirat Katar. Wird das jetzt nochmals aufgerollt?
Ich habe nicht das Gefühl. Es bräuchte dafür ganz klare Beweise, dass da tatsächlich gemauschelt wurde, dass Katar sich diese WM gekauft hätte. Wenn man tatsächlich Überweisungen finden sollte, die dann zu FIFA-Exekutivkomitee-Mitgliedern zurückverfolgbar sind, dann habe ich das Gefühl, kommt die FIFA nicht darum herum, das noch einmal aufzurollen. Sonst sind es ja bisher einfach nur Gerüchte. Man sagt das und aufgrund von Gerüchten kann die FIFA das gar nicht machen, also das noch einmal aufrollen und sie wird es auch nicht. Ich habe mit einigen Delegierten kurz sprechen können und die haben alle gesagt, wir schauen jetzt vorwärts. Also der Wille da aufzuräumen ist sehr klein.
Es wird ja immer wieder betont, wie wichtig die Glaubwürdigkeit der FIFA sei. Aber wie sehr muss die FIFA ihre Glaubwürdigkeit eigentlich kümmern? Schließlich hat sie eine unangefochtene Monopolstellung im Weltfußball.
Ich glaube, es muss sie deshalb kümmern, weil ja die Geldgeber außerhalb der FIFA stehen und diese Geldgeber, diese großen Sponsoren, die sehr, sehr namhafte Beträge jeweils zum Budget der FIFA beisteuern, die haben schon so ein bisschen auch mit den Muskeln gespielt in den letzten Tagen, haben signalisiert, dass sie überhaupt nicht glücklich sind mit den Entwicklungen der letzten Tage, wo Anschuldigungen und Korruptionsvorwürfe eben kursierten und deshalb muss sich die FIFA kümmern. Ich denke, auch politisch muss sie sich kümmern, damit WM-Kandidaturen überhaupt noch getragen werden von Regierungen, weil die sonst irgendwann ein Problem bekommen, wenn sie Millionen auch ausgeben und dann auskommt, dass es sowieso nur, dass man sowieso nur gewinnt, wenn man die FIFA schmiert. Also da ist sie schon angewiesen auch auf ein besseres Image, als sie es im Moment hat.
Informationen und Einschätzungen von Sportredaktor Reto Held waren das. Herzlichen Dank. Der Ständerat hat sich heute armeefreundlich gezeigt. Nicht nur will er in Zukunft eine größere Armee als der Bundesrat, 100.000 statt 80.000 Soldaten, er möchte auch schneller neue Kampfjets kaufen. Das ist ein Erfolg für Verteidigungsminister Ueli Maurer. Doch die Ständeratsentscheide kosten Milliarden. Und wo die herkommen sollen, ist unklar. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Die Armee von 120.000 Soldaten runterfahren auf 80.000, das möchte der Bundesrat. Doch der Ständerat macht da der Landesregierung einen Strich durch die Rechnung. Er will eine Armee mit 100.000 Mann. Ein Triumph für Verteidigungsminister Ueli Maurer, der nach der Ständeratsdebatte SEC feststellen kann.
Das war das Modell, das das VBS im Bundesrat ursprünglich vorgeschlagen hat.
Ein Modell strahlt Armeechef André Blattmann, mit dem die Armee ihre Aufgaben besser erfüllen könne.
Die 20.000 zusätzlichen, die gehen beinahe vollständig in die Leistungserbringung zugunsten von Objekten, zum Beispiel Grenzüberwachung, Überwachung von Transversalen.
Doch der 100.000-Mann-Armee muss auch noch der Nationalrat zustimmen. Dann arbeitet der Bundesrat eine Vorlage aus, diese kommt erneut in beide Räte und dann sei der Ständerat noch einmal gefordert, sagt Verteidigungsminister Maurer zurückhaltend.
Er wird dann in einem zweiten Schritt auch tatkräftig die Finanzen dafür sprechen müssen. So gesehen war es ein erster Schritt in eine andere Richtung und der zweite muss folgen, sonst nützt er nichts.
Noch weniger Euphorie verspürt VBS-Chef Maurer beim Kampfjet-Entscheid des Ständerates. Schon bis Ende Jahr verlangt die Kleine Kammer vom Bundesrat eine Vorlage zur Finanzierung von 22 neuen Flugzeugen, die bis zu 5 Milliarden kosten dürfen. Es mache keinen Sinn, noch ein paar Jahre zuzuwarten, wie das der Bundesrat wolle, sagte CVP-Ständerat Bruno Frick.
Denn der Bundeshaushalt, meine Damen und Herren, der ist in 5 Jahren nicht wesentlich anders als heute.
Wie man auf die Schnelle zu 5 Milliarden kommt, soll der Bundesrat aufzeigen. Von einem besonderen Finanzierungsmodell ist nebulös die Rede. Unseriös findet das SP-Ständerat Roberto Zanetti.
Ich will da nicht gerade vom finanzpolitischen Putschversuch reden, aber immerhin ein bisschen handstreichartig mutet es an.
Und SVP-Vertreter Tisi Enni ärgert sich.
Das sind doch letztlich Phantomdebatten.
Man könne ja zum Beispiel Armeeliegenschaften verkaufen oder eine Sondersteuer für Kampfjets einführen, wurde im Ständerat vorgeschlagen. Frage deshalb an VBS-Chef Ueli Maurer. Haben Sie irgendwo für 5 Milliarden Liegenschaften, die Sie verkaufen könnten?
Wir hätten schon, aber es will sie niemand. Ich glaube, es geht wirklich nur mit Sparbeiträgen und das muss auf eine längere Zeit erfolgen, damit es überhaupt möglich ist, das Geld zusammenzubringen. Ich glaube nicht, dass eine neue Finanzierungsquelle, neue Steuern irgendwelcher Art politisch möglich sind, auch nicht sinnvoll.
Und dass man solche Summen alleine im VBS einspare, ist für Departementschef Maurer erst recht illusorisch.
Nur aus Mitteln des VBS ist das völlig unmöglich. Es braucht also einen gesamten Kraftakt aller Departemente und aller Bereiche.
Und ob die Räte dann immer noch Ja sagen zum Kampfjetkauf, wenn massive Abstriche in anderen Departementen nötig werden, das darf zumindest bezweifelt werden.
Philipp Burkhardt. Die Bürgerlichen im Nationalrat haben heute doppelt erfolgreich verhindert. Sie haben verhindert, dass der Gegenentwurf zur Abzockerinitiative eine Bonussteuer enthält, und sie haben verhindert, dass das Volk bald entscheiden kann. Die Abstimmung über die Abzockerinitiative soll nämlich um ein weiteres Jahr verschoben werden. Pascal Krauthammer.
Manager, die so richtig abkassieren, eignen sich perfekt für den linken Wahlkampf. Denn im Volk sind sie unbeliebt, sie werden um ihre Millionen beneidet oder deswegen verachtet. Der grüne Nationalrat Daniel Fischer brachte eine weit verbreitete Stimmung zum Ausdruck.
Gut, es gibt vielleicht unsterbliche Menschen. Lionel Messi oder wie es die Callas war, bei denen man sagen kann, die kann man gar nicht salarieren. Aber wenn ich die Manager und Verwaltungsräte ansehe und dann noch die Resultate sehe, siehe Finanzkrise, dann muss ich sagen, sind wir langsam auf dem falschen Dampfer angelangt.
Darum und wohl auch, weil ein bisschen Wahlkampf ist, präsentierten die Grünen und die SP die Idee einer Lohnobergrenze als Zückerchen im indirekten Gegenvorschlag zur populären Abzockerinitiative, die mit unzähligen und teilweise rigiden Maßnahmen die Abzockerei begrenzen will. Gemäß der neuesten linken Idee sollten ähnlich der Juso 1:12 Initiative künftig Manager nicht mehr als 12-mal so viel verdienen wie ein gewöhnlicher Arbeiter. So die Idee, rund 800.000 Franken für einen Manager sollten also reichen. Doch dieser linke Vorschlag hatte keine Chance im bürgerlich dominierten Nationalrat. Das widerspreche den liberalen Grundsätzen, sagte auch die CVP. Es gebe aber sehr wohl ein Mittel gegen die rigide Abzockerinitiative, so CVP-Nationalrat Norbert Hochreutener.
Und das Mittel heisst eben Bonussteuer. Wenn Unternehmen für hohe Boni von über 3 Millionen darauf Steuern zahlen müssen, werden sicher weniger hohe Boni bezahlt. Deshalb und nur deshalb ist unsere Fraktion für die Bonussteuer.
Und weil diese Bonussteuer vom Ständerat bereits abgesegnet wurde, appellierte Hochreutener an die Adresse der nationalrätlichen Ratsrechten.
Meine Damen und Herren von der FDP und von der SVP, bewegen Sie sich hier.
Sagen Sie Ja zur Bonussteuer, worauf postwendend SVP-Fraktionschef Kaspar Bader wissen ließ.
Ich will überhaupt keine.
Okay.
Auch Gabi Huber von der FDP will keine, die Bonussteuer sei
inakzeptabel. Und Herr Hochreutner, wir machen hier nicht populistische Gesetzgebung, sondern Gesetzgebung im Interesse des Standortes Schweiz. Es geht hier um Arbeitsplätze, nicht zuletzt.
Eine stramme Koalition aus SVP und FDP kippte in der Folge die Bonussteuer aus dem indirekten Gegenvorschlag. Die Wirtschaftskapitäne werden es ihnen danken. Und als die SVP schließlich auch noch mit einem Antrag durchdrang, die Abstimmung über die Abzockerinitiative um ein weiteres Jahr zu verschieben, da platzte SP-Nationalrätin Susan Leutenecker-Oberholzer der Kragen.
Heute hat sich die SVP ganz klar entlarvt als das, was sie ist. Die SVP ist die Abzockerpartei. Mit diesem Ordnungsantrag haben sie auch ihr verlogenes Spiel um die Abzockerinitiative entlarvt.
Was die SVP natürlich zurückwies. Man wolle doch nur einen guten Gegenvorschlag kreieren, hieß es, und es gelte, einen kühlen Kopf zu bewahren.
Aus dem Bundeshaus Pascal Krauthammer. Seit 2,5 Jahren diskutieren die beiden Räte jetzt schon über die Abzockerinitiative. Sie erwägen Gegenvorschläge, schieben die Vorlage hin und her. Den Überblick zu behalten ist schwierig, selbst für die Parlamentarier selbst. Das zeigt der Bericht von Katrin Hug.
Noch nie, sagt CVP-Nationalrat Norbert Hochreutener, habe er eine so komplizierte Vorlage gesehen.
Es ist kompliziert, weil es direkt, indirekt und dann wieder kehrt man direkt, indirekt, der andere Rat wieder umgekehrt. Und es geht etwa um 40 Punkte. Und bei jedem dieser 40 Punkte immer wieder etwas anderes nachher gewählt wird, dann wird es unübersichtlich.
Und Hochreutener kommt zum Schluss, der Durchschnittsparlamentarier sei überfordert. Tatsächlich, einige wollen über diese Initiative lieber nichts ins Mikrofon sagen. Andere versuchen zu erklären. Christian Miesch, SVP, sagt, ursprünglich sei es nur darum gegangen, einen Gegenvorschlag zur Abzockerinitiative von Thomas Minder zu machen.
Dann hat der Ständerat anders entschieden, nachher wieder anders und nachher wieder anders. Und jetzt ist ein anderthalb Jahr, ging jetzt ins Land und das ist unmöglich.
Abzockerinitiative, direkter oder indirekter Gegenvorschlag auf Gesetzes- oder auf Verfassungsebene, mit oder ohne Bonisteuer, Aktionärsrechte, Regelungen für börsenkotierte Unternehmen und nicht börsenkotierte, Heuschrecken. Auch Reto Wehrli von der CVP hat keinen Überblick mehr.
Ich bin geistig vor etwa 2 Jahren stehen geblieben. Meiner Meinung nach hätte man so schnell wie möglich diese Initiative zur Abstimmung bringen sollen.
Wie finden sich die Parlamentarier in diesem Dschungel an Begriffen, Artikeln und Minderheitsanträgen zurecht? Jean-François Steyert, SP, erklärt, während der Debatte habe er ein Blatt mit etwa 100 Anträgen und Kommentaren. Die wichtigsten kenne er, die Details nicht.
Es ist eine Sache des Vertrauens. Wir müssen Arbeit delegieren können, sagen, zu diesem Bereich gibt es diese Person, die hat das Dossier in der Hand, die großen politischen Richtungen diskutieren wir, die Details können wir nicht.
Katharina Prelitsch-Huber von den Grünen versucht, den Überblick zu behalten, indem sie viel liest und immer wieder bei den Spezialisten in der Fraktion nachfragt.
Es ist dann eine Überforderung, wenn eigentlich immer wieder über dieselben Anträge mit kleinsten Nuancen diskutiert wird. Irgendwann wird nicht mehr verstanden, um was geht es überhaupt. Geht es um Interessen oder geht es um die Sache? An diesem Punkt sind wir jetzt, ja.
Dazu kommt, der Druck der Banken in diesem Geschäft sei riesig. Das erschwere die Lösungssuche. Auch in der FDP tut man sich schwer mit dem Geschäft. Doris Fiala.
Ich denke, wir sehen jetzt vor lauter Bäumen den Wald beinahe nicht mehr. Und wir sind zwingend darauf angewiesen, dass jene, die eben den Lead haben in den Geschäften, ganz fundamentiert immer wieder uns auch aufdatieren.
Doch trotz all jenen, die dennoch Bescheid wissen, der Nationalrat hat auch heute zu keinem Abschluss gefunden, hat gar die Frist für die Behandlung verlängert. Das Ringen mit dieser komplizierten Vorlage geht weiter.
Katrin Hug hat sich im Parlament umgehört. Und Sie hören das Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS und hier geht's weiter mit einem holländischen Trauma, griechischen Filmen und syrischen Stimmen. Nicht nur das Jugoslawien-Tribunal hat lange Jahre auf die Verhaftung und Überstellung von Ratko Mladic gewartet. Auch in den Niederlanden sind viele erleichtert, dass der Ex-General der bosnischen Serben sich nun endlich für Kriegsverbrechen verantworten muss. Denn das Massaker von Srebrenica ist untrennbar mit dem Einsatz der niederländischen Blauhelmsoldaten verbunden. Srebrenica ist auch in den Niederlanden ein nationales Trauma, eines, das bis heute nicht überwunden ist. Aus Amsterdam, Elsbeth Gucker.
Seit der Nachricht von der Verhaftung Ratko Mladic geistert wieder das Gespenst von Srebrenica durch die Niederlande. Plötzlich sind da wieder all die alten Akteure, ehemalige hohe Armeefunktionäre, Ex-Minister, Ex-Politiker, die in den Aktualitätenprogrammen von Radio und Fernsehen betonen, wie wichtig diese Verhaftung sei. Und die noch einmal zum x-ten Mal erzählen, weshalb das Dutchbat unter der Leitung von Oberst Tom Karremans, weshalb die 450 Männer und Frauen dieses niederländischen Blauhelm-Bataillons die Muslimbevölkerung in der UNO-Schutzzone Srebrenica nicht beschützt hat. Und zum x-ten Mal flimmern Bilder aus jenen verhängnisvollen Tagen über die Schirme. Die schummrige Szene, in der Oberst Karremans zum General sagt, ich bin nur der Pianist, bitte schießen Sie nicht auf den Pianisten. Und Mladic ihn mit, du bist ein unnützer Pianist, anfaucht. Das Interview mit Karremans, in dem er Mladic als guten Strategen rühmt. Aber auch eine andere ins Gedächtnis vieler Niederländer geritzte Szene taucht wieder auf. Das Dutchbat nach seinem Abzug aus Srebrenica. Feiernde, tanzende, biertrinkende Männer und Frauen inklusive Kronprinz. Inzwischen gibt es Dutzende von Rapporten über den Völkermord von Srebrenica darüber, dass Mladics Soldaten nach der Übernahme der Enklave 8000 muslimische Männer und Knaben ermordet haben, praktisch vor den Augen des Dutchbat. Die Blauhelme seien der serbischen Übermacht nicht gewachsen gewesen, heißt es in den Rapporten. Ohne Unterstützung aus der Luft hätten sie keine Chance gehabt. An diese Argumente klammern sich die alten Akteure bis heute, wobei sie unterstreichen, man habe aus dem Fehler gelernt. Tatsächlich dürfen die niederländischen F-16-Piloten, die jetzt an der Mission gegen Libyen mitmachen, nicht schießen. Doch auf alte Vorwürfe, dass Dutchbat habe Mladic bei der ethnischen Säuberung assistiert, weil es mitgeholfen habe, Frauen und Männer zu trennen. Die Blauhelme hätten die Busse der Serben mit Diesel aufgetankt oder die Holländer seien auf ihrer panischen Flucht vor den Serben mit ihren Fahrzeugen über Muslime gefahren. Auf all diese Vorwürfe mögen die alten Akteure nicht mehr eingehen. Sie haben sich in den vergangenen 16 Jahren schließlich große Mühe gegeben, genau diese Anschuldigungen unter den Teppich zu kehren. Nachdem der Schlechter von Srebrenica in der Zelle sitze, sei es wieder Zeit für holländische Selbstkasteiung, giftelt Bas Heine, einer der renommiertesten Kommentatoren des Landes im NSA-Handelsblatt. Diese vollautomatische Verurteilung von Mladic habe etwas von einem Fetisch. Doch wenn es gelte, einen moralischen Standpunkt einzunehmen, fährt Heine weiter, dann schauten die Niederlande weg. Der Prozess gegen Ratko Mladic wird sich über 2, 3 oder noch mehr Jahre erstrecken. Für die Niederlande bliebe also genügend Zeit, um noch einmal über die Bücher zu gehen.
Griechisches Kino. Da denken die meisten Leute an den tanzenden Alexis Tsorbas oder allenfalls an den ehrwürdigen Regiealtmeister Theo Angelopoulos. Aber seit etwa 2 Jahren tauchen an den internationalen Filmfestivals griechische Filme einer neuen Generation auf, wütende und ungewöhnliche Filme. Wie kommt ein Land, das politisch und wirtschaftlich am Rand steht, zu diesem kreativen Schub auf der Leinwand? Filmredaktor Michael Sennhauser hat bei den jungen Griechen nachgefragt, deren Filme zurzeit am Basler Bildrausch-Festival gezeigt werden.
Vor 2 Jahren hat Yorgos Lanthimos am Filmfestival von Cannes mit seinem Film Kynodontas die Kritiker verblüfft. Athena Rachel Zangari letztes Jahr mit Attenberg das Festivalpublikum in Venedig. In beiden Filmen ringen Kinder mit den Vorgaben der Väter. In beiden Filmen werden Autoritäten in Frage gestellt. Griechenland sei am Aufwachen, sagt die Filmemacherin Zangari. Nicht nur das griechische Kino, das sei bloß ein Spiegel der Gesellschaft, aber die Gesellschaft selber wache auf, mitten in einen neuen Albtraum hinein.
You know, Greece is waking up. Not Greek cinema. Greek cinema is a mirror, is following that. Greece is waking up. You know, and is waking up to a new nightmare that then is going to wake up to maybe a less of a nightmare.
Vielleicht folge auf den aktuellen Albtraum dann einer, der schon etwas milder ausfalle. Aber weil die Leute wirklich wütend sind, weil wir alle voller Wut sind, sagt Zangari, würde ich sagen, diese Wut ist der gemeinsame Nenner der Gesellschaft und unserer Filme.
And because people are really pissed off and there is lots of rage in us. So, you know, I would say that rage is really sort of like the common denominator.
In fast allen der aktuellen griechischen Filme stirbt ein Elternteil, ein Vater oder die Mutter. Auch in Wasted Youth von Argyris Papadimitropoulos und Jan Vogel. Die Familie sei eine Art heilige Kuh in Griechenland, sagt Papadimitropoulos. Und wenn wir uns damit auseinandersetzen, treffen wir die Gesellschaft, von der wir alle wissen, wie kaputt sie ist, in ihren Wurzeln.
Because family is something like really big in Greece. So when you deal with this and you fight this subject, it's like you actually fight with the foundations of the actual Greek society, which means that we all understand that something is really fucked up in the society. So you try to kick out this little part of the, you know, this little root.
Wir sind nicht wirklich eine völlig neue Generation, sagt Papadimitropoulos, aber wir kennen uns alle, arbeiten gegenseitig an unseren Filmen.
On the other hand, we can be called a generation because we all know each other. It's a few people that they're doing this thing, and we all somehow are part of each other's film.
Schon die Generation vor uns hat so gearbeitet, sagt der Filmemacher. Aber ihnen ist es noch nicht gelungen, über die Grenzen hinaus Aufmerksamkeit zu erlangen.
I think the generation before didn't really manage to cross the borders and to get attention from Europe and the rest of the world with their films, which is something that it's happening right now.
Die Festivalerfolge im Ausland verhelfen diesen griechischen Filmen auch im Land selber wieder zu mehr Publikum. Und dies, obwohl sie sich ganz direkt mit Problemen wie Rassismus, Hoffnungs- und Arbeitslosigkeit auseinandersetzen. Die jungen griechischen Filme lenken nicht ab von der Realität, sondern sie spiegeln sie. Und sie finden ihr Publikum gerade darum.
Filmredaktor Michael Sennhauser. Das syrische Regime geht seit Wochen mit großer Gewalt gegen die Proteste im Lande vor. Menschenrechtsorganisationen sprechen von über 1000 Getöteten. Dieser Tage schockiert besonders der Fall eines zu Tode gefolterten Kindes. Von Präsident Assad angekündigte Reformen haben sich bislang ein ums andere Mal als leere Versprechen erwiesen. Und so bezeichnet die Opposition auch seine gestrige Ankündigung, eine Amnestie für politische Gefangene, als Bluff. Doch wie sieht es wirklich aus in Syrien? Ist etwas dran an Assads Behauptung, bewaffnete Islamisten seien in Syrien eingedrungen und aktiv? Antworten sind schwierig zu bekommen. Das Regime lässt keine Journalisten ins Land. Irin Meyer hat deshalb Antworten an der libanesisch-syrischen Grenze gesucht. Sie sprach dort mit Flüchtlingen aus Syrien.
Siehst du das Dorf dort? Dort leben Alawiten, Sunniten und Christen friedlich zusammen. Der ausgestreckte Arm von Dr. Ahmad zeigt auf ein kleines Nest, das an einem nahen Hügel klebt. Wenig Häuser, eine Moschee und eine Kirche. Hier im Wadi Khaled, im Grenzgebiet, in dessen grünen Feldern von Auge nicht auszumachen ist, wo der Libanon endet und Syrien beginnt. Die Gäste im Haus des libanesischen Arztes aber wissen es genau, haben es auf ihrer Flucht am eigenen Leib erfahren. Luma und Tarek nennen wir sie, da sie uns ihre richtigen Namen aus Angst verschweigen. Zwei junge Leute, die vor kurzem aus dem syrischen Dorf Tal Kalach in den Libanon geflüchtet sind. Viel erzählen mögen sie nicht, doch in ihren Gesichtern und Gesten zeigt sich, dass sie Traumatisches erlebt haben müssen. Nie hätten wir erwartet, dass sie auf uns schießen, die eigene Armee, das eigene Regime, sagt Tarek, der an den Freitagsdemonstrationen teilgenommen hat. Zuerst kamen die Armee und die Polizei auf uns los, danach die bezahlten Schläger und Hooligans, schwarz gekleidete, maskierte Bewaffnete, sagt der junge Maurer, der zu Hause keine Arbeit fand und sich ein Herz fasste, auch zu protestieren, nach Freiheit zu rufen, nachdem er gesehen habe, so sagt er, wie es die Ägypter geschafft hätten. Wir konnten nicht mehr atmen unter diesem Regime, schildert Tarek. Wir sind fast erstickt, aber es brauche Mut, aufzustehen, zu protestieren. Von den 30.000 Einwohnern in Tal Kalach seien etwa 1.000 auf die Straße gegangen, vor allem die Sunniten. Viele Alawiten hätten sich den Schlägertrupps angeschlossen und hätten die Häuser der Einwohner geplündert und zerstört, sagt Luma. Menschenrechtsorganisationen und Augenzeugen sagen, in den Straßen Tal Kalachs habe man viele Leichen gesehen und Verwundete. Und zahlreiche Einwohner würden vermisst oder seien verhaftet worden. Die, die konnten, hätten im Libanon Zuflucht gesucht. Unterdessen aber ist die Grenze zu. Wie es in Tal Kalach heute aussieht, wissen Luma und Tarek nicht. Es gibt keine telefonische Verbindung mehr zu ihren Familien, obwohl es so nahe ist. Tal Kalach ist nur eine Stadt von vielen, in denen das Regime von Präsident Bashar al-Assad den Aufstand brutal niederschlägt, auf Demonstranten schießen lässt, seit Wochen, Stadt für Stadt. In den Gesprächen im libanesischen Wadi Khaled fällt auf, dass die Flüchtlinge bereits die Terminologie des konfessionellen Konflikts übernommen haben. Alawiten, Sunniten, Kurden, Christen, das sind die Kategorien und Schubladen, die sie verwenden. Das Gift der Propaganda sickert seit Wochen in eine Gesellschaft, die für ihre konfessionelle Toleranz bekannt ist. Da das Regime Journalisten aussperrt, gibt es kein unabhängiges Bild über das Geschehen in Syrien. Niemand weiß, wie groß und stark der Aufstand ist. Die Flüchtlinge von Tal Kalach stützen die These, dass er die kritische Masse bisher nicht erreicht und die zwei größten Städte Aleppo und Damaskus nicht erfasst hat. Zuerst betonen sie, dass die Demonstrierenden überall gewaltlos agierten. Dann aber mischt sich eine weitere Frau aus Tal Kalach ins Gespräch. Nennen wir sie Asma. Natürlich gab es Waffen. Wir mussten uns doch selber verteidigen gegen diese Regimetruppen, sagt Asma. Und ein libanesischer Chauffeur, der bis zur Grenzschließung jeden Tag nach Syrien fuhr, bestätigt ihre Aussage. Ja, die Leute haben Gewehre. Wenn ein Alawit kommt, um dich zu töten, musst du dich doch wehren, sagt der Libanese. Das heiße aber nicht, dass die Behauptung des Regimes stimme, wonach Polizisten und Soldaten von Demonstranten erschossen würden. Vielmehr seien diese Opfer der Sicherheitspolizei, weil sie sich weigerten, auf Demonstrierende zu schießen. Am äußerst brutalen Vorgehen des Regimes gibt es bei aller Undurchsichtigkeit keinen Zweifel, auch nicht daran, dass sich syrische Bürger gegen das Regime erheben, weil sie demokratische Rechte und Freiheiten fordern und dies auf friedlichem Weg. Immer deutlicher aber wird, dass es da noch andere Kräfte gibt. Auf der einen Seite schreibt die amerikanische Washington Post, der Iran helfe Syrien bei der Unterdrückung der Proteste. Auf der anderen Seite veröffentlichte das libanesische Lepto-Magazin dieser Tage Brisantes. Diese Zeitung, der keine Nähe zum Assad-Regime nachgesagt werden kann, schreibt, der Norden Libanons, auch das Wadi Khaled, sei zum Rückzugsraum für bewaffnete Islamisten geworden, die nach Syrien einsickerten. Detailliert und mit Namen wird über ein gut ausgebautes, enges Netz verschiedener Islamistengruppen berichtet. Fundamentalisten und Salafisten unterschiedlicher Herkunft, die ein gemeinsames Ziel hätten, das Regime von Assad zu stürzen. Es wird auch über Verbindungen zu libanesischen Politikern im Nordlibanon berichtet. Davon will im Wadi Khaled niemand etwas wissen oder gesehen haben. Das sei alles nur Assads Propaganda. In Beirut aber gibt es unabhängige Stimmen, die Ähnliches recherchieren und berichten. Der freie Publizist Hassan Hamade etwa.
Unfortunately for Lebanon, we make a step that we shouldn't make in our life. This step is that we become
Ja, der Libanon sei zum Korridor und zur Rückzugsbasis für islamistische Terroristen geworden, die in Syrien aktiv seien, sagt Hamade. Und dies sei für den Libanon, der so eng mit Syrien verbunden sei, äußerst verhängnisvoll. Die libanesischen Politiker aber schauten weg, sofern sie nicht selber involviert seien, sagt Hamade. Dass sunnitische Extremisten sich im Norden Libanons eingenistet haben, ist nicht neu. Und dass dort auch islamistische Politiker die Lage immer wieder anheizen, auch nicht. Das war schon während der Kämpfe um das palästinensische Flüchtlingslager in Nahr el-Bared bei Tripoli 2007 klar. Damals schon wiesen Spuren von Terroristen bis nach Nordafrika, nach Saudi-Arabien und sogar Tschetschenien. Hassan Hamade, der weder für das syrische Regime noch für die libanesische Regierung Sympathien hegt, glaubt, zu Beginn sei es ein friedlicher Aufstand syrischer Bürger gewesen, aber sehr schnell hätten sich bewaffnete Islamisten eingemischt.
Hey, for sure. The situation changed completely from the beginning until now.
Algerien in den 90er Jahren, immer wieder kämen ihm heute Bilder aus jenem Bürgerkrieg in den Sinn, wenn er an Syrien denke. Die schlimmstmögliche Perspektive. Die bewaffneten Islamisten stellten sich auf eine lange, blutige Konfrontation mit dem Regime ein und umgekehrt, glaubt Hamade. Immer wieder auf die Straße, dies sei die Strategie.
The strategy is, we have to continue to go down in the street, to
Assad habe von Beginn an große Fehler gemacht, sagt Hamade. Nicht erst bei seiner ersten unsäglichen Rede vor dem Parlament, als er die Demonstranten verhöhnte.
The brutality was in the beginning, just in the beginning, when the responsible of the security.
Als er ganz zu Beginn in Daraa schon mit extremer Brutalität vorging, die ersten friedlichen Demonstrationen niederschießen ließ, schlug er die falsche Richtung ein, sagt Hassan Hamade. Wahrscheinlich habe ihm die alte Garde im Regime dazu geraten und das Verhängnis habe seinen Lauf genommen. Was wir nun sehen, nennt Hamade Reaktion und Gegenreaktion, eine Spirale, die sich immer schneller drehe. Und zwischen diesen Fronten würden die Syrer zerrieben, die nichts anderes wollten, als auf friedlichem Weg Reformen und Freiheit erreichen. Das ist eine der Ansichten von außen. Wie es drinnen in Syrien tatsächlich aussieht, lässt sich nicht überprüfen, solange das Regime die Medien aussperrt.
Irin Meyer aus Wadi Khaled an der libanesisch-syrischen Grenze. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Isabel Jacobi, für die Nachrichten Eva Gammeter, am Mikrofon Roman Villinger.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.